Diese Folge wird dir präsentiert von der Fahrradversicherung BIGMO. Eins haben wir drei bei Radio RTW ja definitiv gemeinsam. Unsere Räder sind teurer als unsere Sofas. Denn wie ein weiser Mann einst sagte, you can sit on a bike, but you can't race a couch. Vorteil am Sofa ist zugegebenermaßen aber auch, dass man damit eher seltener beim Vollgas-Ortschild-Sprint über die Lehne fliegt. Sollte dir das allerdings mit deinem geliebten Renner passieren, na, da hoffe ich doch, dass du bei BIGMO abgesichert bist. Helm, Bike-Computer und dein restliches Equipment sind übrigens auch mit drin. Und hast du mehr als ein Rad? Das ist kein Problem, sondern bedeutet 50% Rabatt auf jedes zusätzliche Rad in der gleichen Police. Auf bigmo.com kannst du dein Rad versichern und mit dem Code RTW26 10% sparen. Das ist bigmo.com und der Rabattcode ist RTW26. Alles weitere gibt's in den Shownotes und jetzt geht's los mit der Folge.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio RTW, in der endlich wieder Radrennen gefahren werden. Remco Evenepoel startet seine Saison in Spanien mit mehr Nummer 1 Hits als Mickey Krause und trotzdem bleibt seine Person heißer diskutiert als der Refrain des Schlagerhits Laila im Sommer 2022. Denn wer will wissen, was Patrick Lefebvre über Ralf denkt? Gerne doch. Er hasst ihn. Und als wäre das noch nicht genug, kommt in der Causa Remco dann auch noch Chris Horner um die Ecke und gibt seinen Senf dazu. Man könnte meinen, das Verhältnis der drei Herren sei angespannter als der Bizeps von Henry Ulig beim Jubel über seinen Etappensieg beim Étoile de Bessèges in Frankreich. Apropos Étoile de Bessèges. Das französische Etappenrennen wird für Mats Petersen zum Eau de Toilette und damit zu einem Saisonauftakt, den man getrost im Klo runterspülen kann. Einziger Vorteil für den Endverbraucher, diese Woche sind bei meinen Lidl lecker Schlüsselbeinchen im Angebot. Radio RTW wünscht gute Besserung. Zuletzt erwähnenswert, Lorena Wiebes gewinnt die drei Sprintetappen bei der UAE-Tour mit solcher Leichtigkeit, dass der Wirtschaftsrat der CDU von Lifestyle-Teilzeit im Finale sprechen würde, doch nach der vierten Etappe steht am Ende doch die Italienerin Elisa Longoborghini an der Spitze der Gesamtwertung. Den Grundstein für ihren Gesamtsieg legt sie dabei am Anstieg Jabal Hafet, ein Berg, der ähnlich schwer und hoch ist wie sein Namensvetter Boba Fett aus Star Wars Teil 4 und 5. Im Radsport gilt also weiterhin, Anakin can happen und yo, da war doch noch ein deutscher Sieg. Liane Lippert gewinnt die Vuelta CV Feminas und ich den Preis für das längste Intro 2026, das jetzt vorbei ist. Mein Name ist Richard Weinsheimer.
Hier ist Tobias Knopp.
Moin, moin von Max Walscheid.
Jungs, hier ist ja wieder richtig was los. Da ist mal wieder Leben im Radsport. Da gibt's endlich mal wieder was, wo ich mich im Intro drauf beziehen kann. Wie ist es euch? Wie habt ihr die vergangene Woche erlebt?
Bei mir ist jemand Neues eingezogen. Also ich hab hier Kleinkindstress quasi. In Form von vier Pfoten und Fell. Aber ich habe ein bisschen Radsport mitbekommen und wie du schon richtig im Intro erzählt hast, es war viel Remco Evenepoel, Bora Hansgrohe, dann viel Lorena Wiebes und ich finde auch viel Jonas Vingegaard, obwohl er gar kein Rennen gefahren ist.
Das stimmt, ja. Kennt ihr diesen Instagram-Account Lukas Heikling Blog?
Nee. Ja, kenne ich.
Ist auf jeden Fall, also es ist so ein absoluter Radsport-Heißi, so ein Fanboy. Und der postet alle möglichen Sachen. Also ist auf jeden Fall wert, den mal zu folgen, weil der postet zum Beispiel so geleakte Bilder von irgendwelchen neuen Rädern. Der postet irgendwelche Trainingsfahrten. Also der war zum Beispiel der Erste, der dieses Video gepostet hat von dieser Sturzsituation von Vingegaard. Mhm. Und fand ich auf jeden Fall ganz funny, weil diese Hinterherfahrvideos sind mir persönlich als Profi immer ein bisschen auf den Sack gegangen, dass da die Leute immer Pogacar und Co. hinterherfahren und die beim Training filmen und das mega geil finden.
Ja, muss man vielleicht mal ganz kurz einordnen, bevor du weitermachst. Also es geht darum, dass Jonas Vingegaard vor mittlerweile anderthalb Wochen im Training zu Fall gekommen ist, weil er einen Hobbyfahrer abhängen wollte, der ihn irgendwie gefilmt hat, beziehungsweise sich hinten bei ihm reingehangen hat. Genau.
Genau, und dann hat dieser Lukas Cycling-Blog dann auch so einen ganz rührenden Post gemacht, so nach dem Motto, man soll doch die Profis im Training in Ruhe lassen und hat dann so ungefähr zwei Tage gedauert, bis dann das nächste Video dieser Art kam und ich muss sagen, ich check das nicht so ganz. Findet ihr das so geilen Content, wenn man einfach so bei einer, also dann im Zweifel zügigen Grundlagenfahrt einfach so einen Profi von hinten filmt?
Nee, ich finde das aber, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber geredet, dass wir, als du frisch Profi warst, auch mal trainieren fahren waren. Und dann so Leute von so einem lokalen Verein, die so gefilmt haben, wie so ein Tier im Zoo, so nach dem Motto, boah, guck mal, mach mal einen Trick, Max Walscheid. Also ich finde das, um ehrlich zu sein, ich finde das genauso respektlos, wie wenn du jemanden filmst. Also ich filme ja auch nicht irgendwen, den ich witzig im Supermarkt finde. Also stell mal vor, du triffst jetzt Jürgen Klopp an der Gurkentheke im Rewe. Da steht da Jürgen Klopp, da hole ich ja auch nicht mein Handy raus und dann, guck mal, Jürgen Klopp, er kauft eine Gurke. Mache ich ja auch nicht. Oder?
Hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr irgendwas fotografiert habt und ihr hattet dann den Blitz an?
Oh, das ist richtig unangenehm. Ja, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ist dir das mal schon mal richtig passiert, oder was?
Ja, mir ist das schon mal richtig passiert. Ich krieg aber die Situation nicht mehr so 100% zusammen. Es war aber wirklich so ein, so eine Bilderbuchsituation. Und so ähnlich finde ich das auch. So je nach Altersgruppe des Filmenden wird das Handy auch so höher oder tiefer gehalten. Wisst ihr, wie ich meine? Also Wenn das jetzt so jemand im Alter von unseren Eltern zum Beispiel ist, dann wird das so auf Augenhöhe gehalten.
Ja, aber für Leute im und Alter unserer Eltern ist es halt, also mein Vater hätte halt erstmal Probleme, sein Handy aus der Lederklapphülle rauszubekommen.
Ja, das.
Da muss ja erstmal die Linse freigemacht werden, um da den Jonas Winge gar irgendwie zu filmen. Ich hatte tatsächlich bei unseren Kollegen vom Besenwagen gehört, dass der Andi Stauf gesagt hat, dass er nicht versteht, warum der Winger gar versucht hat, den in der Abfahrt abzuhängen. Man hätte auch einfach zum Pissen anhalten können, weil wenn er sich dann daneben die stellt, dann kannst du auch einfach sagen, Junge, jetzt verpiss dich mal. Ist mein Pimmelchen.
Ja, stimmt, ja. Aber man hat ja, also, ja, ich halte auch sehr ungern unnötig an.
Ja, das ist richtig, das verstehe ich dann auch. Man will ja dann auch nicht irgendwie, wenn das, ich weiß halt, es wäre ja wirklich mal interessant zu wissen, wie oft passiert im Jonas Vingegaard oder Tadej Pogacar das, ne? Weil es gibt ja gefühlt mittlerweile bei YouTube irgendwie 47 Videos von irgendwelchen Hobbys, die am Col de Rates oder sonst irgendwo, also halt an den einschlägigen Trainingsbergen irgendwelche Profis filmen.
Ich finde solche cleveren Geschäftsleute aus Österreich und so, wenn da irgendwann der Schnee nicht mehr ist und die ihre Skilifte mit den Drehkreuzen nicht mehr bedienen können, dann müssten die das am Col de Rats, müssten die so ein Drehkreuz, das man dann bezahlt, da hochzufahren.
Und dann, wenn man dann aber durchfährt, gibt man auch quasi ab das Recht darauf, nicht gefilmt zu werden.
Sein also Image wenn, right.
Ja. Ja. Ey, übrigens, Max und ich waren am Wochenende eine ziemlich lange Runde trainieren, komme ich auch später nochmal an anderer Stelle drauf zu sprechen, weil da ein paar Sachen aufgefallen sind. Aber der Max hatte eine wahnsinnsgute Idee. Und zwar war es irgendwann so, dass wir in so einem Tal an der Bergstraße relativ viel Standzeiten aufgrund von Ampeln hatte. Und der Max hat dann gesagt, er wäre bereit, 1-2% mehr steuerliche Abgaben zu zahlen. Also er will so einen Reiter setzen in seiner Steuererklärung, dass dann Ampeln für ihn abgeschaltet werden. Das ist geil.
Wie so ein Busfahrer. Wie so ein Busfahrer, der seine quasi eine grüne Welle
richtig
schalten kann.
Du kriegst dann grüne Welle. Also, ah, der Wahlschalter hier, der zahlt, weiß ich nicht, 10.000 Euro mehr im Jahr als die anderen. Schalten wir mal die Ampel auf grün. Ist dann halt die Frage, ob deine Mitfahrenden dann davon profitieren würden auch.
Ja, klar. Ich habe ja dann diese Chipkarte, habe ich ja dann, oder ich habe ja dann so ein Apple AirTag für die Ampeln, habe ich ja vorne am Vorbau dran. Und immer, wenn ich dann auf die zufahre, dann wissen die schon, so funkmäßig, da kommt einer, der zahlt mehr Steuern, der hat jetzt grün.
Das wäre schon geil, oder? Da mal ansetzen, Friedrich. Nicht immer hier nur Lifestyle, Teilzeit.
Früher hat es gereicht für die linke Spur, wenn man sich einen Mercedes oder BMW gekauft hat.
Ey, ohne Scheiß.
Ja, das ist ja alles nicht mehr so. Richard, da hat doch dein Vermieter mal einen legendären Spruch gebracht.
Ey, ich hatte mal einen Vermieter, wirklich absolute Legende, und der hatte so einen dicken 7er BMW und hat sich dann mal so, aber unironisch, bei mir darüber aufgeregt. Er wäre ja am Wochenende geschäftlich unterwegs gewesen. Und man hätte ja heute gar keinen Respekt mehr. Früher hätte man ja die linke Spur freigemacht, wenn man mit einem 7er BMW angekommen wäre.
Ja, aber der war witzig, der Mann, weil er hat das auch gar nicht so, der hat das nicht so so Audi-Michael-mäßig gesagt, sondern er hat das wirklich so entrüstet. So.
Ja, der war schon richtig.
So Old-Money-mäßig hat er das gesagt.
Ja, das stimmt. Wo wir gerade beim Thema Vermieter sind, ich weiß nicht, ob das ein allgemeines Problem ist, aber wir haben ja schon mal darüber geredet, dass es absolut unwürdig ist, sein Fahrrad in so einem Treppenhaus nach oben zu tragen, vor allem wenn man dann noch auf Klickschuhen ist. Und bei diesem Vermieter hatten wir damals, mein Mitbewohner und ich, die komplette Wand eingesaut, weil wir halt irgendwie so jede achte Trainingsfahrt halt mal mit dem Hinterreifen da gegen die Wand gekommen sind. Und ich sag mal so, nach 500 Trainingsfahrten war dann halt die ganze Wand schwarz. und das würde mich immer interessieren, wie viel Probleme das schon so in unserer Zuhörerschaft, die ja, würde ich jetzt mal schätzen, sehr radsportaffin ist, wohl schon so erzeugt hat.
Ich denke aber auch Kinderwagen und sowas, wenn das hochgetragen wird, das macht genauso.
Ja, aber die lässt sie ja unten im Eingang stehen.
Immer?
Ja, so Kinderwagen stehen schon meistens im Eingang. Aber es ist auch völlig egal, wie verzettelt uns. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal zurück zu Remco. Weil so diese ganze Remco-Thematik und Radsport-Thematik, die ich gerade auch im Intro jetzt schon mal angesprochen hatte. Also Remco Evenepoel, der ist ja jetzt in seine Saison gestartet und hat da, ja je nachdem, ob man jetzt den Gesamtsieg mitzählt oder nicht, hat er jetzt 5 oder 6 Siege. Ich glaube 5 Siege sind es dann mit dem Gesamtsieg bei der Valencia-Rundfahrt. Und
sechs.
Sind es dann sechs? Ja, stimmt, du
drei
hast recht.
Drei Tagesrennen, ja, zwei Etappen und Gesamtwertung.
Ja, dann hat er sechs, dann hat er sechs Siege. Und natürlich ist es so, also die Medien, die sind natürlich durstig, ne? Es ist so wie ich im Intro, die haben richtig Bock auf, die müssen ja irgendwas, jetzt endlich sind wieder Radrennen, da kann man was schreiben. Und jetzt ist es ja schon so, dass aus meiner Perspektive diese Siege künstlich hochgejazzt werden. Weil jetzt schon so, also um mal ein bisschen Kontext zu geben, Chris Horner, der hat mal die Vuelta gewonnen, der ist der einzige Vuelta-Sieger, der die 80% der Rundfahrt im Stehen absolviert hat, für die, die sich erinnern, liken, wer es noch kennt.
Mit dem 44er Lenker.
Mit dem 44er Lenker, genau. Der hat ja gesagt, ja, jetzt sieht man ja bei Quickstep völliges Missmanagement in den Jahren, wo Remco da gefahren ist, völlige Verschwendung der Karriere. Jetzt ist er bei Red Bull, bei Ralfi Ralf und auf einmal hier ein Sieg nach dem anderen, Karriere völlig an die Wand gefahren. So.
Missmanagement habe ich auch gehört von Adri van der Poel Richtung Lefebvre, weil der hat nämlich erzählt, dass er damals seinen jungen Mathieu mal dem Herrn Patrick Lefebvre angeboten hat.
Auf dem Silbertablett.
Auf dem Silbertablett. Aber der hat abgelehnt.
Richtig.
Oha.
Ja,
oha.
Also
fand ich auch interessant.
Ja, also schwere Vorwürfe gegen Patrick Lefebvre,
ja,
um einen Punkt zu Ende zu machen.
Jetzt muss man aufpassen, der Mann ist nicht mehr so 100% gesund, ne?
Wer, der Patrick?
Der kriegt auch, ja, der hat auch so im Ruhezustand, hat er schon so einen roten Kopf.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass der hat sich zu viel aufgeregt in seinem Leben, während er seine Schützlinge beobachtet hat. Nee, aber jetzt mal ganz kurz. Das ist doch eine völlige Überinterpretation dieser Siege. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Verhältnismäßigkeiten angucke, mit denen Remco da unterwegs ist. Also, er hat jetzt zum Beispiel die Valencia-Rundfahrt gewonnen mit 31 Sekunden Vorsprung auf Almeida. Das ist natürlich eine Weltklasse-Leistung, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber, also, ich hätte das Remco auch jederzeit bei Quickstep zugetraut, wenn er sich nicht im letzten Jahr irgendwie aufs Maul gelegt hätte, solche Rennen solo auch zu gewinnen. Also das beeindruckt mich wirklich überhaupt nicht. Junge, der ist Weltmeister geworden und hat irgendwie Alex Lutsenko vom Hinterrad abgehangen und ist Doppel-Olympiasieger geworden und hat da irgendwie 17 Leute vom Hinterrad abgehangen. Also wo ist da jetzt die große Neuigkeit, dass Remco halt, wenn Pogi nicht da ist, absolute Weltklasse ist und ein Rennen am anderen gewinnt?
Ja, also ich absolut genauso wie du. Und ich sag mal so, möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ausführen, aber Chris Horner, weiß ich auch gar nicht, ob der hat jetzt auch nicht so die allerhöchste Reputation in meinen Augen.
Ja, also ich meine, das war natürlich ein Weltklasse-Fahrer, sonst hätte er da nicht irgendwie eine Grand Tour gewonnen. Aber ich verstehe nicht, wo das dann immer herkommt. Danach so wenig Saison, bei so verhältnismäßig kleinen Rennen, ich will es jetzt gar nicht irgendwie klein machen oder sowas, dann solche Schlussfolgerungen zu ziehen. Also wir können doch mal darüber reden, wenn Remco jetzt irgendwie anfängt, Pogi und Mathieu bei jedem Klassiker und bei der Tour irgendwie vom Hinterrad abzuhängen, aber jetzt doch noch nicht.
Ja, also das wusste ich schon damals 2006, als ich den Radsport für mich entdeckt habe. Da hatte ich dann natürlich auch Radsportmanager, habe die Karriere gestartet mit T-Mobile damals noch, 2006.
Ja.
Da ist ja auch Jan Ullrich gefahren. Der hieß dann, glaube ich, immer, weil die Namensrechte nicht hatten, hieß er Jan Ullreich oder was weiß ich.
Sven Ullreich.
Und den habe ich dann, Anfang der Saison, habe ich den schon ins Trainingslager geschickt. Der war topfit. Und dann Tour of Langkawi, Bergankunft, habe ich mit Ulle dann die Tour of Langkawi gewonnen. Und dann
Glückwunsch erstmal noch.
Und im Juli ging dann nichts mehr.
Da war der völlig, ausgebrannt.
Ja, da war der schon verbraucht. Und das
also klassisch überzüchtet.
Ja, das weiß man ja, wenn man schon damals Pro-Cycling-Manager gespielt hat. Ja,
also Ralf, ruf den Tobi an, mach locker.
Ist echt so. Nimm mal eine Kohle raus da beim Remco. Wobei Remco selber hat ja gesagt, ja, macht mal alle ruhig. Und das würde ich auch nochmal nehmen, um meine Argumentation von eben zu unterstreichen. Also Remco ist auch selbst wahrscheinlich noch nicht in Topform, ne? Aber der ist halt einfach ultra gut.
Ja, und letztes Jahr hatte der den Unfall mit dem Postboten oder Postbotin, die ihm die Schulter und das Schlüsselbein echt mies zerfetzt hat.
Ja.
Wo er echt lange gebraucht hat, wo er auch lange gesagt hat, er musste in Reha kommen, dass er überhaupt wieder in die Aero-Position gewohnt kommt.
Ja, der Remco hat ja einen YouTube-Kanal und letztes Jahr um diese Zeit war er so verzweifelt, dass er ein Video hochgeladen hat, wie er mit seinem matt-schwarz folierten BMW M5 schön Super Plus in die Karre reingetankt hat und für seine Freundin irgendwie Diamanten kaufen gegangen ist. Habe ich mir aber herrlich gerne reingezogen, den Content. War super.
Ja, und der Lefebvre, der hat dann, ich hab das nur so am Rande mitbekommen, der hat dann wirklich gesagt, er hasst Ralf Denk, oder was?
Ja, er wurde so zitiert.
Mhm.
Also nochmal so gefragt auf diesen Transfer von Remco, weil Ralfi hat sich nicht an die Spielregeln gehalten und er hat sich dann zitieren lassen mit den Worten, I hate him.
Ja, das sind schon große Worte. Also die müsste man eigentlich mit Bedacht wählen.
Ja, ich frage mich.
Wäre jetzt was für das, ich hätte eine neue Kategorie. Ja. Und zwar muss ich auch sagen, hat ein Zuhörer den Input für geliefert, schon länger her. Und zwar das Sportzitat der Woche. Da hätten wir jetzt schon mal eins. Später im Verlauf der Sendung würde ich gerne noch ein zweites droppen, aber RTW Sportzitat der Woche. I hate him.
Ja, finde ich super. Das gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Weil das ist, also ich finde auch so diesen Satz, I hate him, also dann wissen ja auch alle Beteiligten, was jetzt Phase ist. Ne? Ist sehr klar formuliert, sage ich jetzt einfach mal so. Also ist jetzt nicht so, dass, glaube ich...
Da lässt relativ wenig Interpretationsspielraum zu.
Komm hier, ich glaube, wenn Patrick und Reifi sich dann bei der Tour sehen, dann sagt Reifi jetzt auch nicht, hier komm, trink mal noch so ein Red Bull Organics mit mir zusammen jetzt hier. Patrick schlägt er dem direkt aus der Hand, glaube ich.
Das Organics, das ist auch besser für deinen Blutdruck.
Ja. Ja, das ist herrlich. Ich liebe das ja, ne, wenn es so ein bisschen Gossip gibt. Ich finde, dass im Radsport das extrem gut tut. Ich mag das gerne.
Aber jetzt muss ich nochmal drauf zurückkommen. Es sei denn, jemand hätte noch was zu der Remco-Thematik. Was ist dir aufgefallen bei unserer Trainingsfahrt?
Ach so, bei unserer, ja, mehrere Sachen gleich. Also ich habe zwei Fragen mitgebracht und eine Sache, wo ich euch mal, also pass auf. Ich bin, würde ich sagen, gerade aktuell, also ich würde sagen, ich bin so okay fit. Also ich habe mein Wintertraining ganz normal gemacht, aber für mich ist mittlerweile eine Trainingsfahrt, ja.
Ich habe gesehen, du bist jetzt von deinem Winterrad das erste Mal wieder aufs schnelle Rad umgestiegen.
Ja, wegen der Einheit mit Max. Ja,
und wie war's?
Ja, war ultra geil. Also das ist erstmal was, wo ich jedem, der ein Winterrad fährt, sagen kann, Alter, der Moment, wo du das erste Mal wieder auf so ein modernes Fahrrad, ich habe den Max auch die ganze Zeit genervt damit im Training, ist so geil, ne? Ey, du trittst da einmal rein, dann rollst du da eine 30, es tut überhaupt nicht weh. Das ist so schön. Das ist ein.
Aber ich muss jetzt, das ist schon fast ein Triggerpunkt für mich, weil diese Winterrad-Thematik ist ja, also der Hintergrund ist ja, dass man sein schönes Rad schonen will, richtig?
Genau, weil ich bin ein nachhaltiger Typ. Das wissen wir alle. Mhm.
Und ich muss sagen, wenn das jetzt so mit Pendeln assoziiert ist, dass man da vielleicht keine Möglichkeit hat, das irgendwie reinzustellen oder dass man das ansonsten anschließen muss oder dass das draußen steht oder so, dann kann ich das nachvollziehen, weil da hätte ich auch keinen Bock, dann mit einem 10.000 Euro Carbon-Rennrad zu fahren, wenn man da irgendwie Gefahr läuft, dass das geklaut wird. Und auch beim Pendeln, wenn man das ständig nutzt, hat man auch keinen Bock, das halbwegs zu pflegen, sondern dann gammelt das halt so vor sich hin. Das finde ich auch alles nicht gut. Und das ist ja bei dir, glaube ich, der Grund, oder?
Exakt, das ist der Grund, ja.
Aber ich kann für Wochenendausfahrten, kann ich es nicht verstehen, warum man als Hobbyfahrer ein Winterrad hat.
Ja, also früher war ja immer der Irrglaube, dass das einen besser macht. Also da wurde ja immer so getan, als ob man, da haben ja die Leute, für alle, die noch nicht so lange im Radsport dabei sind, ich bin noch mit Leuten trainieren gefahren, die sich allen Ernstes Sand oder Kieselsteine in die Fahrradflaschen gemacht haben im Winter.
Ernsthaft?
Ja.
Wer hat das gemacht?
Ja, möchte ich jetzt hier nicht nennen. Also, weil ich weiß, dass derjenige den Podcast hört, aber vielleicht fühlt er sich ja auch angesprochen.
Was viele auch früher gemacht haben.
Ja, aber wie dumm ist das?
Nee, die haben sich ein Bahnrad aufgebaut und sind mit starrem Gang gefahren.
Okay, ja, ja. Also
runden Tritt.
Macht auch wenig Sinn, aber aus der Komponente runden Tritt kann ich das ja wenigstens noch so...
Haben die ganzen Influencer verpasst? Ich denke, das könnte nächstes Jahr ein Trend werden.
Meinst du?
Ja, für den Winter so ein Fixie aufbauen für einen runden Tritt.
Ja, aber dann brechen die sich ja alles. Keine gute Idee.
Nee, du kannst ja auch...
Fake-Starrengang einfach.
Fake-Starrengang mit Freilauf.
Ey, das wollte ich euch auch mal erzählen. Ich hatte auch mal so eine Phase als KT-Fahrer, da muss man auch mal überlegen, ne, unter welchen Konditionen ich noch trainiert habe. Da war ich als KT-Fahrer hier in Heidelberg, habe hier so vor mich hin studiert und hatte noch kein neues Rad von meinem Team, weil das ist ja nicht so wie in der World Tour, dass man das dann schon im Oktober so fertig eingestellt und gebike-fittet kriegt oder so, sondern da muss man dann teilweise bis ins neue Jahr rein... Weiß ich nicht, Februar oder so, sagt ihr es mir.
Kann man auch mal sein, dass man sich vor dem ersten Saisonrennen auch das erste Mal auf dem Rad warm fährt.
So ungefähr, so. Also, ich hatte auf jeden Fall kein eigenes Rennrad und ich hatte auch kein Teamrad. Dann bin ich wirklich so zwei Wochen lang in Heidelberg, bin ich auf meinem Stadtfixie, bin ich trainieren gefahren.
Junge, das habe ich auch mal gemacht. Ey, ich habe so ein ganz altes Bianchi-Stahl-Rennrad von meinem Vater mit Rahmenschaltung und so. Und dann hatte ich auch kein Fahrrad, weil mein Privat halt, ich hatte halt einfach kein Fahrrad und dann bin ich auch mit dem trainieren gefahren. Aber es geht, ne? Also.
Ja, oder kann man jetzt mal, also kann man ja schon mal sagen, wir planen ja jetzt auch demnächst mal so ein kleines Videoprojekt und alle Zuhörer, die das dann auch schauen werden und die mich auf meinem Stadtfixie sehen, die können sich dann vorstellen, wie ich damals damit trainieren gefahren bin.
Ja, wir müssen ein bisschen versuchen, den roten Faden drin zu behalten. Also wir waren jetzt gerade, eigentlich sind wir ja jetzt gerade da hier.
Nee, ich möchte noch kurz diese Winterrad-Thematik abschließen.
Ja, genau, da wollte ich jetzt gerade den roten Faden wieder hinstricken.
Ja, und da denke ich mir halt, wenn du dir ein sehr teures Rad kaufst, dann ist der Wert ja nahezu ausschließlich, also ich meine, klar, eine Gruppe, die kostet auch viel, aber der Wert, der steckt ja zum überwiegenden Anteil im Rahmen.
Mhm.
Und der Rahmen, der geht ja nicht kaputt durch das Salz oder sonst irgendwas. Also nee, ich meine, das Maximum, was man machen muss, ist, dass man die Lager wechselt. Also halt das Tretlager und wenn es scheiße läuft, die Steuerlager. Aber ich würde sagen, selbst bei Laufrädern, also ein gutes Laufrad ist so gedichtet, das macht doch gar nichts.
Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, also das wäre jetzt meine Perspektive auf die Sache, dass ich dann, wenn ich die ganze Woche auf diesem Fahrrad fahre und dann am Wochenende immer wieder auf mein gutes Fahrrad wechsle, wo ich dir zustimmen würde, dass wenn man das nach der Ausfahrt sofort sauber macht und sowas, dann sollte der Verschleiß sich in einem, du musst ja jetzt nicht bei absolutem Todessiffwetter mit der Karre fahren, aber wenn es am Wochenende trocken ist, kann man das natürlich machen. Bei mir ist es dann eher dieses, es ist so gottlos scheiße, auf diesem Winterrad zu fahren, was ich habe, weil es halt wirklich einfach 4 km/h langsamer ist im Schnitt, dass man das Gefühl eines schnellen Rennrads vergessen muss, um auf diesem Winterrad genauso, mit genauso viel Spaß Fahrrad fahren zu können. Weil jetzt zum Beispiel bin ich jetzt 2-3 Mal auf diesem, auf meinem schnellen Rennrad gefahren und mir graut jetzt schon davor, wieder dann auf diesem langsamen Fahrrad zu fahren, weil das ist wirklich krass, es macht einfach weniger Spaß. Weil es ist halt einfach ultra anstrengend, du bist halt einfach nicht so schnell. Und ich glaube, deswegen machen das die meisten Leute.
Ja, ich muss mal abwarten, wenn ich nicht mehr leistungsbezogen Rennrad fahre, wie ich das dann sehe. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, Alter, wenn ich nur hobbymäßig fahren würde und nicht diese Pendelsachen am Fahrrad hätte, dann würde ich 100% mit einem teuren Rad fahren.
Ja, also gibt es bestimmt auch genügend Leute, die das machen, ne? Also kann ich mir genauso vorstellen.
Ich finde halt, für so ein altes Winterrad hat, oder gab es früher das Argument auch immer noch, da hat man dann schön Ösen für Schutzblech und so und mit Schutzblech wirklich im Siffwetter fahren ist auch auf jeden Fall deutlich angenehmer. Ja, die Füße stimmt, werden nicht so schnell nass. Aber
wobei das ja für mich auch ein riesen Optikproblem ist, ne? Ich fahre ja nie mit Schutzblech.
Ja, aber zum Beispiel
mir dann lieber einen Arsch ab.
Ja, aber bei unserer Fahrt jetzt am Wochenende zum Beispiel, Alter, da sah ich halt wirklich nach 10 Minuten aus wie ein Stück Scheiße. Und das hat mich schon genervt.
Ja, aber würdest du dir jetzt im Nachhinein, würdest du dir da jetzt mit Schutzblechen fahren, oder was?
Ja, auf jeden Fall.
Echt? Nee, finde ich gar nicht. Für mich ist Schutzblech nur ein Argument, wenn es so kalt ist durch die Nässe, dass man wirklich Angst vor nassen Füßen hat oder nassem Hintern, dass man deshalb ein Schutzblech dran macht. Aber wegen dreckig wäre es mir komplett egal.
Ja, okay.
Ich find aber sowieso, das Schutzblech ist underrated, vor allem so im Rennradbereich. Man musste doch mal, ich meine, man hat ja die Gattung Gravelbike, Crossrad, Rennrad, Zeitfahrrad. Warum gibt's nicht die Kategorie Winterrad? Dass man mal so einen schönen Stani-Rahmen raushaut, wo man richtig geile.
Aber da wären wir wieder beim Punkt von vorletzter Folge, der Folge ausgetestet, weil in den Marketingabteilungen nicht, das wäre ja dann quasi dieses, so, das Rad hier, das ist eine grundsolide Kiste, das müsstest du auch genauso kommunizieren.
Ja.
Das Rad hier, das Rad ist einfach in Ordnung. Punkt. So, es müsste so eine Kategorie geben, auf der Website, da steht dann irgendwie so, wegen mir Winterfahrrad oder halt einfach normales Fahrrad. Kriegst einfach ein Fahrrad. Das ist dann auch günstiger, das wird auch nicht beworben oder so.
Ja, wie Oettinger
Bier. Oma Arnold, hör gut zu, wir retten deine Firma.
Wie so ein Oettinger Bier.
Ja, das ist eine geile Idee.
Ein Fahrrad vermarkten wie ein Oettinger Bier.
Ist einfach da, funktioniert, also saufen kannst du damit auch.
Ja.
Schmeckt halt nicht so geil.
Sehr guter Vergleich.
Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Um von da nochmal zurückzukommen auf unsere Ausfahrt am Wochenende. Also mir ist dann auf dieser Ausfahrt, da wollte ich ja gerade eben auch hin Schwadroniere tun. Für mich ist so eine Ausfahrt mit Max mittlerweile, wenn ich auch die ganze Zeit neben ihm fahre und nicht nur hinten dran fahren will, einfach sehr anstrengend. Also ich bin jetzt dann insgesamt 5 Stunden gefahren und ich würde sagen, so ab 3,5 Stunden war ich schon relativ prall. Jetzt nicht stehen K.O., aber schon richtig angestrengt. Und so in der letzten Stunde vor allem habe ich auch so leichtes Hüngerchen bekommen. Ich hatte noch ein Gel mit, aber hatte ich einfach keinen Bock drauf, das zu essen, weil find ich irgendwie nicht so geil im Training. So. Der Max, der war halt überhaupt nicht so richtig angegraut, sondern der war halt weiterhin quietschfidel und er hat mich halt die ganze Zeit vollgelabert. Also er wollte halt Unterhaltung mit mir führen. Und ich hatte wirklich, weil ich rede ja extrem gerne, wie die aufmerksamen Zuhörer dieses Podcasts sicherlich schon erfahren haben werden. Ich wollte auch gerne in die Unterhaltung einsteigen, weil mich die Themen wirklich interessiert haben. Aber ich habe halt immer nur so Einsatzantworten geben können, weil wenn ich so leicht angegraut bin, dann kann ich mich nicht mehr so gut unterhalten. Habt ihr das auch?
Ja, auf jeden Fall. Nochmal zu deinem Quietschfidel. Als wir uns damals kennengelernt haben und du mir quasi zugewiesen wurdest, dass ich dir mal quasi die große Welt der KT-Welt zeige, wie man trainiert und hier und da, war das insgeheim auch immer, also mein erster Eindruck bei unserem ersten Teamtreffen war ja auch, okay, der labert echt viel Scheiße und hat ein großes Maul. Wenn ich jetzt mal mit dem trainieren fahre, dann fahre ich schon so ein Ekeltempo, dass der irgendwann bricht.
Ja, aber das Gute war ja, du kommst ja mit dem Osttempo, da musst du ja erstmal 5 Stunden fahren, bis das anstrengend wurde. Das ist ja. Aber hast du das wirklich bewusst dann gemacht, oder was?
Ja, manchmal habe ich mir das auf jeden Fall, also am Anfang habe ich mir auf jeden Fall gedacht, okay, wenn du mit dem fahren musst, dann guckst du mal, bis der kleine Mann.
Ja, dann hat der Knopf selber nichts gegessen und hat nach 5 Stunden gemerkt, boah, Mist, ey, bin ich selber hier total kaputt. Ja, aber Max, wann setzt das bei dir ein? Also wenn du jetzt im Teamtrainingslager, sagen wir mal, in so einer Trainingsgruppe bist, wo ihr dann auch mal so richtig schnell fahrt und dann quatscht dich irgendwann, sagen wir mal hier, wer ist stark bei euch im Team? Wacek zum Beispiel. Stelle ich mir jetzt vorher, dass ihr vielleicht in der Klassiker-Trainingsgruppe zusammenfahrt und ihr fahrt eine hügelige Runde. Ihr fahrt 7 Stunden und nach 6 Stunden kommt der Wacek und sagt so, hier, Max, wie ist das eigentlich mit der Steuer in Deutschland? Erklär mir das doch mal. Da kriegst du doch einen Föhn, oder?
Ja, hasse ich. Ja.
Und wie reagierst du dann? Gibst einfach keine Antwort.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, jetzt in meinem, also ehrlich gesagt passiert das nicht so häufig, weil, also wenn wir jetzt tatsächlich eine Situation im Trainingslager hätten, wo man dann so grau ist, dann ist man ja eigentlich nur grau, wenn es berghoch geht, weil im Windschatten, also so grau zu sein, dass man das, also wisst ihr, wie ich meine, dass man in der Trainingsgruppe im Windschatten als Profi so genervt von dem Tempo ist, dass man da schlechte Laune kriegt, das passiert eigentlich nicht, wenn es flach ist. Oben berghoch, ja, dann da lässt man sich im Zweifel fast abhängen, würde ich sagen.
Aber kommunizierst du das in der Trainingsgruppe mit? Also wie hoch ist der Konkurrenzkampf in einem Profiteam? Also weil ich würde ja jetzt in unserer Trainingsgruppe, ich sage ja direkt, dass ich grau bin. Ich sage dann ja, ich bin grau, dann bin ich halt grau, dann wissen halt alle Bescheid und dann ist gut. Aber würdest du jetzt zum Beispiel in dieser Trainingsgruppe von eben, würdest du dann kommunizieren, Alter Wacek, mach mal deine Steuern selber, ich bin ultra grau? Oder?
Also bei ihm 100%, weil ich mich sehr gut mit dem verstehe und dem könnte ich direkt sagen, so, bitte halt's Maul, ich bin kaputt. aber wir hatten das zum Beispiel letztes Jahr bei Jalko, war das sehr unterhaltsam, weil da hat man genau gemerkt, der Luca Mesgesch, der kam jetzt mit gar nicht mal so viel Kilometern ins Dezember-Trainingslager.
Ja.
Und der hatte so eine Antiproportionalität zwischen Kilometerstand und ruhiger Position auf dem Fahrrad. Also der ist auf seinem Sattel hin und her geruckelt und er hat seine Schuhe verstellt und da hat halt gar nichts gestimmt. Und das hat jetzt für den Elmer und für mich hat das damals dann für sehr viel Belustigung gesorgt, weil wir den halt die ganze Zeit verarscht haben, weil wir wussten halt auch, dass er grau ist. Und das Witzige ist ja auch, wenn du grau bist und dann hast du auch noch so Arschlöcher, die dich darüber lustig machen, du kannst ja nichts machen, ne?
Nee, bist völlig schutzlos.
Du weißt halt selber, es ist wahr und du kannst dich ja auch körperlich gar nicht wehren, weil du bist ja sowieso schon kaputt. Also du kannst ja dann noch nicht mal so zurückschlagen im Sinne von attackieren oder so. Weil wenn ich jetzt irgendwie mit dir fahren würde und ich würde mich über dich lustig machen in irgendeiner anderen Hinsicht, außer dass du bist aber gar nicht grau, dann könntest du ja sogar noch attackieren, einfach so, um mir sozusagen was zurückzugeben. Aber wenn man halt wirklich kaputt ist, dann entfällt das ja. Ja, also ich gehe da auf jeden Fall 100% mit. Bei mir ist das halt eher im Rennen so. Also manchmal ist das so, dass Leute dann meinen, wenn es berghoch ginge, dann müssen die dann auch irgendeine Unterhaltung führen und ich bin dann halt lieber für mich.
Ja.
Aber es gibt auch davor noch so einen Zwischenzustand, das bemerke ich bei mir regelmäßig. Es gibt so einen Zwischenzustand, so ein Ekeltempo, was einem ein ungutes Gefühl macht in jeder Hinsicht, was jetzt aber eigentlich nicht so wirklich schlimm ist. Also ich sag jetzt mal so roundabout um die Schwelle rum. Wenn man jetzt damit zum Beispiel länger berghoch fährt, dann ist das halt jetzt nicht so wirklich angenehm, es ist jetzt aber auch nicht so, dass man wirklich droppen würde, sondern es ist halt eher so ein Kopfproblem. Und in so einer Situation tendiere ich immer dazu, dass ich gar keinen Bock habe, mich mit jemandem zu unterhalten. Aber ich merke trotzdem immer, dass wenn mich dann jemand anspricht und man wechselt dann so ein paar Worte, dass man dann eigentlich komplett aus diesem eigenen Kopfgekreis und so rausgeholt wird und dann geht es einem besser.
Ja, das ist total faszinierend, finde ich. Und zwar, als wir uns getrennt haben, Max, ne? Also ich war schon richtig grau. Und wir hatten so 5 Stunden auf der Uhr und der Max ist aber halt im Flachen, keine Ahnung, ich bin die ganze Zeit eine 35 gefahren, sage ich jetzt einfach mal. Und es war jetzt kein Rückenwind, sondern es war, ich würde sagen, es war fairer Wind, 35 km/h gefahren, bin, weil ich habe kein Wattmesser, weiß ich nicht, 240, 250 oder sowas vielleicht. So, und dann sind wir da so lang gefahren und in dem Moment, wo ich rechts abgebogen bin, ich hatte es dann noch von da aus 10 Kilometer, ne, ich bin halt völlig in mich zusammengebrochen. Also es ist dann so, dass dann wirklich diese Gruppendynamik hält dich ja dann auch am Leben.
Ja, total. Aber das kann man ja auch messen. Also mein Trainer bei Cofidis hat das wirklich mal so quantifiziert, dass er verglichen hat, jetzt auch, also eine Sprintleistung ist da ja vielleicht einfacher auszuwerten als eine Ausdauerleistung, weil eine Ausdauerleistung ist ja jetzt nicht so objektiv wie halt so eine Sprint-Performance. Mhm. Aber der hat wirklich irgendwie so und so viel Prozent damals gemessen, wie viel der Parallelsprint immer besser ist als der einzelne Sprint.
Werbung. Jungs, Winter für Winter sitze ich da auf der Rolle und strampel mir die Seele aus dem Leib und da ist mir eine geniale Geschäftsidee gekommen. Was wäre denn, wenn ich die Watt, die ich in die Pedale reingebe, einfach 1:1 so ins Stromnetz einspeisen könnte? Da würde ich mir doch eine goldene Nase verdienen, oder?
Das klingt auf jeden Fall ökologisch und geschäftlich nach einer guten Idee, du kleine Sparmaus. Aber 2 Stunden 200 Watt, ich schätze, damit würdest du so 20 Cent sparen. Wenn du aber wirklich Geld sparen willst, dann solltest du mal über Wechselpilot nachdenken, denn die sorgen dafür, dass du immer im besseren Energietarif bist und das jedes Jahr.
Den Tarifrechner bei Wechselpilot, den hast du auch in 5 Minuten ausgefüllt und dir werden dann 3 günstigere Tarife für deinen Wohnort vorgeschlagen, egal ob Strom oder Gas. Dann gibt es einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung oder auch eine Öko-Alternative. Und das Beste daran ist, die Kommunikation mit deinem alten Anbieter und deinem neuen Anbieter wird auch von Wechselpilot übernommen.
Ihr fragt euch jetzt, boah, das klingt irgendwie ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Gibt es da keine versteckten Kosten? Nein, es ist einfach so, dass Wechselpilot sich 20% der Ersparnis von euch schnappt. Und so finanziert sich dann der Service eben und bleibt unabhängig. Aber ich habe noch ein kleines Angebot, noch ein kleines Schmankerl zum Ende. Denn mit dem Code RTW, alles groß geschrieben, bekommt ihr auch nochmal 20 Euro bei eurem ersten Wechsel Cashback obendrauf. Na, wenn das kein Angebot ist. Alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Da gibt es auch die Wechselpilot-Internetseite www.wechselpilot.com und jetzt geht's weiter mit der Folge. Werbung Ende.
Ah, krass.
Ja, das ist interessant.
Aber mir fällt das auch im Kraftraum zum Beispiel auf. Also letztens hatte ich so eine Kraftraumsituation, von der hatte ich dir auch berichtet, Richard. Ich halte die jetzt ein bisschen kurz, aber da war ich in einer Situation drin mit 2 anderen Athleten, die in dem spezifischen Gewichtheben, was ich da gemacht habe, halt einfach deutlich besser waren als ich.
Mhm.
Und das hat so Bock gemacht, mit denen zu trainieren und sich da was abzugucken und da so gecoacht zu werden und so, dass das wie im Flug vergangen ist. Und das hat man ja sau oft bei Sachen. Und dann merkt man dann auch in der Situation gar nicht so die Anstrengung. Also wir haben dann halt mega einen weggepumpt und plötzlich war schon eine Stunde rum und ich dachte, geil, so ja, voll produktiv gewesen, dabei Spaß gehabt und irgendwie super gut drauf sogar.
Es gibt's natürlich auch andersrum, ne? Also es gibt halt einfach die Leute, denen machst du, da geht im Training nix, da passt Da tun die sich schwer, wirklich gute Leistungen zu bringen. Die sind immer noch top, aber die sind jetzt nicht außergewöhnlich. Und dann machst du denen halt einfach eine Startnummer auf dem Rücken und dann können die auf einmal Leistungen abrufen, die sie halt nie in der Lage sind. Und dann gibt es das Beispiel andersrum, die Trainingsweltmeister, die da einen Strava-Com holen nach dem anderen und dann im Rennen geht nix.
Ja, aber das hat ja eher, glaube ich, was damit zu tun, wie gut fährst du Radrennen und wie gut kommst du mit Druck klar.
Ja, das auch, genau. Und dann diese neue Parameter, dieses Fatigue Resistant.
Ja.
Gab es vor 15 Jahren, hat auch keiner davon gesprochen, ne?
Ja, das ist richtig. Also das, was Tobi meint, ist, dass man irgendwann herausgefunden hat, dass einmal 10 Minuten quasi alle schnell fahren können, vor allem ab einem gewissen Level, aber halt nicht 10 Minuten schnell fahren.
Genau. Apropos krasse Prognose und dann vielleicht nicht so die, ich sag mal, Laborparameter im Rennen erfüllt, wie man das möglicherweise erhofft hätte. Thema Anton Palzer.
So geil, dass du es an. Ich hab's exakt auf meinem Zettel stehen.
Ich hab auch direkt, als du angefangen hast, gedacht, ja, wahrscheinlich fängt er jetzt mit Anton Palzer an.
Also, ich habe wirklich absolut keine Ahnung von Skibergsteigen und ich kann nicht einordnen, jetzt bei seinem Level, er ist ja zweifelsohne, bevor er Rad gefahren ist, ein international oder weltweit sehr, sehr guter Skibergsteiger gewesen. Ich glaube, so die Einschätzung, die würde ich schon hinkriegen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie krass die Skirennen oder wie man das dann nennt, waren, die er jetzt gemacht hat. Aber der hat ja direkt wieder gewonnen, ne?
Ja, also.
Und zwar mehrfach.
Ja, und ich glaube, also das Interessante ist ja, für alle, die es nicht wissen, also Anton Palzer war Skibergsteiger und wurde dann von Red Bull Bora Hans Grohe im Zusammenhang von dieser neuen Scouting Methodik, sag ich jetzt mal, die Red Bull da irgendwie an den Tag legen wollte, damals noch gar nicht mit dabei gewesen, aber Bora Hansgrohe mit an den Tag legen wollte, als sie gemerkt haben, oh, de Primoz, der war mal gute Skispringer gewesen, gucken wir uns doch mal in anderen Sportarten um, haben die den ja quasi da rausgescoutet und es hieß dann die ganze Zeit, Alter, der hat halt so eine krasse VO2 Max, der wird hier zum alles nächsten erlegen. GC-Fahrer. Und der wurde damals zeitgleich gecastet, sage ich jetzt einfach mal, mit Ben Zwiehoff. Der kam ja damals vom Mountainbike und der hat halt auch so krasse Leistungstests gefahren. Also Ben Zwiehoff ist jetzt immer noch ein solider, sehr guter Profi, würde ich sagen. Der,
wir hatten uns letztens über ihn unterhalten, so der letzte deutsche Fahrer, der übergeblieben ist, deutschsprachig.
Ja, Emil Herzog noch.
Ja, aber ich finde so aus diesem alten vor 5 Jahren Bora.
Moment, gibt es also, keine weiteren deutschsprachigen Fahrer? Doch, oder? Doch, klar, Nico Denz gibt's noch.
Nico Denz gibt's noch.
Ja, aber ja, dann, der ist auch ein bisschen später dazu. Aber ich meine die komplette Österreicher Riege, Mühlberger,
ja, du meinst so der letzte, der noch in diesem als Bora, Hans Groh noch ein deutsches Team war. Okay.
Genau, dann Ackermann mit Schwarzmann, Selig, Schillinger. Ja. Dann Jonas Koch hat jetzt Karriere beendet. Also da ist so eine
Ära. Ja, die ganze Österreicher Fraktion um Pösselberger, Konrad.
Ja, die hatte ich eben angesprochen.
Ja,
Da ist Ben Zwiehoff. Und das wird ganz klar über Leistung entschieden worden sein. Der letzte, der jetzt weiterhin einen Vertrag hat.
Ja, absolut. Also das ist ja das Interessante jetzt in Bezug auf Anton Palzer. Also da ist halt immer so diese Frage, ja, okay, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt langweilig für die Zuhörer ist, aber es gibt halt einfach Leute, die, ich würde sagen, zu denen zählt ja dann auch jemand wie Jason Osborne, der Ruderer, der hier, würde ich sagen, bei den KOMs, der ist ja Profi geworden, vor allem deshalb, weil er einfach so krasse KOMs geholt hat gegen Weltklasse-Profis, dass sie ihm dann eine Chance im Development-Team von Alpecin gegeben haben.
Er ist dann auch World Tour gefahren.
Genau, er ist dann irgendwann auch World Tour gefahren. Aber die Fähigkeit, dieses einmal Schnellfahren in ein Rennen zu transportieren, wo du dann im Finale nach 200 Kilometern auch noch schnell fahren musst, das sind halt wirklich offensichtlich und auch mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen ganz zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das sagt ja zum Beispiel auch immer so ein Thunderpool, dass seine Wattwerte angeblich, bin mir da nicht ganz so sicher, gar nicht so krass wären, aber dass er halt in der Lage ist, im Finale von einem Radrennen höhere Wattwerte zu fahren als am Anfang von einem Radrennen. Das ist halt schon.
Ich glaube aber, was da auch dazu gehört, dass ein Thunderpool so ein rein rassiger Rennfahrer ist, dass er gar keinen Bock hat, so heftig auf Comms zu fahren oder so, weil der wirklich so bigger fish to fry hat.
Ja, das kommt natürlich auch noch hinzu. Das ist richtig.
Bezahlte Lambo nicht.
Ja, das Lambo Haus in Antwerpen sagt jetzt auch nicht, ey, hier, Van der Poel, 10 kommst, hier, komm, hast einen Urus.
Ja, anyway, aber also ich fand es dann halt auch wirklich einfach verrückt jetzt beim Toni Palzer, dann die Rückentwicklung ist jetzt so negativ behaftet, mir fällt das nicht das richtige Wort ein, aber wieder diese Rückbesinnung, der Wiedereinstieg, genau, der Wiedereinstieg auf Skibergsteigen, dass es offensichtlich für den so wenig Problem ist, dass der da direkt wieder rasiert, weil der muss ja dann einfach ein wahnsinniges, gottgegebenes Talent für diese Disziplin haben.
Ja.
Also ich würde jetzt mal vermuten, dass er wahrscheinlich da schon auch weiterhin immer aktiv war, jetzt gerade im Winter, als Radprofi, dass er da bestimmt das auch gemacht hat. Aber ich habe mich auch mit ihm unterhalten. Das war mal vor 2, 3 Jahren auf Mallorca, wo er auch gesagt hat, ey, er ist so beschäftigt mit Radsport, er kommt leider gar nicht mehr so viel zu den Sachen, die er eigentlich lieber machen würde.
Mhm. Ja, klar.
Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Er hat ja immer Bezug genommen hier auf unsere Watzmann-Aktion. Also
ist er nicht irgendwie Ambassador für einen Watzmann geworden? Habe ich auch irgendwie auf seinem Instagram-Kanal gesehen.
Toni Palzer als Watzmann-Ambassador. Ja, da können wir das ja dann sowas doch mal angreifen.
Ja, ja, wenn ich dann jetzt nicht mal bald Botschafter des Odenwalds werde, ey. Da
weißt du aber auch nicht, wann die dir dann Ortsschilder aufstellen. Ja, ich habe das ja damals also haben ja viele Leute geschrieben, das sei nicht machbar mit dem Watzmann. Aber ich habe mir das nochmal angeschaut. Ich denke, ist gar kein Problem. Kleiner Spaß hier. Bitte jetzt keine wütenden Nachrichten schreiben. Ich habe das schon verstanden, dass das nicht ganz so einfach ist, offensichtlich.
Richard, du hast auf jeden Fall sehr viel Rückmeldung bekommen zu deinem Reifenwechselvideo.
Oh ja, da gab es echt viel Rückmeldung. Auch erboste Nachrichten habe ich da bekommen, wie man so behindert sein kann, dass man das immer noch nicht auf die Reihe kriegt nach 10 Jahren.
Das, ich wusste das ganz genau, das habe ich schön abgefilmt, da sind die Leute richtig angefasst.
Auch das muss man vielleicht kontextualisieren. Also Max und ich waren ja, wie gesagt, am Samstag trainieren und der Max betrachtet sich ja schon so ein bisschen als ein Marco Polo des Radsports. Ne? Das ist halt so einer von der nervigen Fraktion, der halt
Junge,
jedes
du
Mal
weißt
meint...
Ganz genau, dass es nicht meine Schuld war, diesen Weg zu fahren.
Ja gut, dann sage ich mal, Mitglieder unserer Trainingsgruppe haben sich dazu entschieden, die schönen asphaltierten Wege, die jeder normale Mensch fährt, zu verfolgen und zu sagen, ah, ich kenne hier noch so einen tollen Geheimweg. So fängt eigentlich jede gute Gruselgeschichte an und so fing auch mein Platter an. Dann habe ich mir da irgendwo beim Crossfahren im Wald einen Platten geholt und habe ich ihn gewechselt. Gab ein paar Probleme, weil ich vergessen habe, das Ding in die Mitte zu drücken. Und deswegen habe ich das halt nicht so gut draufgekriegt und der Max, die dumme Sau, hat halt schön mit dem Handy draufgehalten und mich danach im Internet der Lächerlichkeit preisgegeben.
Ja, so war das. Wenn jetzt nicht noch was übrig ist zu Toni Palzer oder zu unserer Trainingsfahrt, hätte ich einen kleinen Themencut.
Ein Themencut? Ja, damit, lass mal kurz, bevor wir den Themencut machen, von Toni Palzer, der hat ja im Endeffekt verpasst, dass er jetzt rechtzeitig zurückgekehrt ist zu den Olympischen Spielen, weil da ist ja Skibergsteigen. Stimmt, genau,
sehr guter Punkt.
Weil da ist ja Skibergsteigen.
Ist das eine bisschen andere Disziplin eigentlich?
Ja, das ist Sprint. Ja. Halt. Aber vielleicht hätte er sich ja dann irgendwie da so in die Richtung. Ich kenne mich nicht gut genug mit Skibergsteigen aus, als dass ich wüsste, ob man da jetzt so schnell einen Switch machen kann. Mhm. Aber ja, was dieses Skibergsteigen bei Olympia angeht, generell, ist Winterolympiade für euch genauso geil wie Sommerolympiade oder ist das weniger hoch im Kurs?
Du nimmst mir meinen Themencut praktisch aus dem Mund, Richard. Aber Tobi, steig du mal ein.
Okay.
Eröffnungsfeier habe ich mir auf jeden Fall angeschaut.
Du hast die Eröffnungsfeier geguckt?
Ja, Alter.
Ich habe mich mal gefragt, wer guckt die Scheiße?
Ich fand die in Paris, die Eröffnungsfeier und die Endzeit, fand ich schon richtig geil. Und deswegen habe ich mir
Tobi hat sich alle vier Eröffnungsfeiern angeguckt. Ja. Mailand, Cortina und den anderen beiden Standorten noch.
Holst du dir dann so Flips und, weiß ich nicht, noch eine Cola oder so? Setzt dich hin und sagst, so, jetzt wird hier mal schön Eröffnungsfeier
dann
geguckt.
Für Ernesto gibt's ein Hasenohr, dann wird das geknabbert und dann gemütlich.
Guckt ihr das zusammen als Familie?
Gucken wir das als Familie zusammen, ja.
Da wird sich mal unter die Decke gemummelt.
Ja.
Mensch, das ist ja kalt und frostig da, oder? Zieh ich dir gleich noch ein bisschen höher.
Nee, und gestern habe ich erst habe ich noch Skispringen von der Normalschanze geguckt.
Mhm.
Und dann gestern Abend war, ich glaube, Teamwettbewerb Eiskunstlauf. Und da ist mir bei diesen Abläufen und was das für eine krasse Leistung, ist mir ein Vergleich zum Radsport gekommen. Und zwar, wenn ich diese Eiskunstläufer sehe, vor allem Paarlauf, und die Partner, ihre Partnerinnen im Eiskunstlauf so in die Luft werfen und die das halt dann auf dem Eis stehen, diese 8 Milliarden Drehungen und so. Ich finde das, so beeindruckend, wie man das sportlich hinkriegt. Und das ist das Gleiche oder diese gleiche Anerkennung, die ich auch bei einem Van der Poel oder bei jedem anderen Crossfahrer sehe, wenn ich weiß, okay, der fährt hier gerade den Schräghang so schnell lang, da kriege ich die gleiche Begeisterung.
Ah ja, also das ist so für dich die Parallele.
Ja.
Weil ich finde jetzt, dass so ein Schräghang im Fernsehen ja viel weniger spektakulär
ja, aber, nee, aber ich weiß ja dadurch, okay, wie schwer das ist. Und dann, wenn ich jetzt als Unwissender jetzt so einen Eiskunstlauf sehe oder ein Rodeln oder einen Skispringer, dann denke ich mir so, krass, was das für Top-Leistungen sind, die halt.
Ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich, auch da würde ich mich jetzt wieder maximal angreifbar machen. Aber wenn ich so ein Bobrennen sehe, denke ich mir immer, ja, könnte ich auch.
Ja.
Echt?
Ja, direkt. Ich bin generell so ein TV-Zuschauer, dass ich mir so denke, ja, weiß ich, also mit ein bisschen Übung.
Kennst du dieses Meme, wo so ein Sportler halt irgendwas Krasses macht, aber dann irgendwie dabei stürzt und dann immer so gegengeschaltet so ein dicker Mann meistens mit Chips am Fernseher mit der Fernbedienung, haha, Loser.
Ja, ja, genau.
So einer bist du.
So in das Level. Ja, Max, wie ist das bei dir mit Winterolympiade?
Ja, also ich hätte da direkt mal die Einstiegsfrage an euch beide. Also man redet ja ganz oft darüber, wo man so gerne gut drin wäre, aber in welcher Disziplin würdet ihr am wenigsten gerne eine Goldmedaille gewinnen?
Ja, ganz klar Curling.
Boah, ich finde, das hat schon wieder was.
Ja, das habe ich mir gedacht, dass
eine ruhige Kugel schieben.
Nee, bei mir wäre es ganz klar sowas wie Curling. Also hundertprozentig, weil das so wenig. Ich finde das überhaupt keine schlechte Disziplin, also mich nicht falsch verstehen, aber mich holen Disziplinen nicht ab, in denen es nicht um einen physischen Vergleich geht.
Ja. Also ich meine, Curling ist ja wahrscheinlich so das absolute Standardbeispiel. Für mich ist es tatsächlich der Doppelbob.
Ja, wäre ich auch direkt
dabei.
Weil
im Männer Doppel, nee, heißt das Doppel, nee, nicht Doppelbob, sondern so Doppelrodeln.
Mhm.
Ja, das finde ich so unästhetisch.
Ja, also ich glaube, also die trainieren ja dann auch, also es ist ja häufig übrigens so, dass aussortierte 100-Meter-Sprinter dann auch so Bob-Anschieber werden und sowas.
Ja, aber das ist ja was anderes. Also ich rede jetzt über Rodel, ne? Nicht über Bob. Bob finde ich ganz geil.
Ah, Bob findest du geil?
Bob finde ich ganz geil, ja.
Für mich ist das alles irgendwie so ein Einheitspreis, so Skeleton. Ich finde das auch, einmal finde ich das faszinierend, aber ich kann mir da halt so schlechten Wettkampf angucken, weil ich finde die Nuancen, die sind so fein, ich sehe da keinen Unterschied, da entsteht bei mir keine Spannung. Ich fände es viel geiler, wenn die mal gleichzeitig in den Kanal da schicken würden und dann mal gegeneinander fahren lassen würden.
Ja, aber gestern Abend zum Beispiel, ich glaube, es ist logistisch schwierig, Richard.
So mit Rampen und so. Ja, warum baust du die Bahn ein bisschen breiter und ab dafür?
Ja, genau. Gestern habe ich mir auf jeden Fall Lauf 3 und 4 wirklich mit großer mit großer Freude angeguckt, als Deutschland da Gold gewonnen hat im Männer-Einzel-Rodeln. Weil ich sag mal so, Gold ist ja dann am Ende Gold, ne?
Absolut, ich bin da ja auch bei dir und ich finde die, ich weiß ja auch, dass die sportliche Leistung beeindruckend ist. Ich weiß auch, dass es Athleten sind und ich finde die Sportart, wie gesagt, an sich auch cool, aber ich finde, dass das Rennformat halt nicht geil ist.
Ja.
Das ist.
Das ist schon nachvollziehbar. Nee,
die Sportart bietet mir nicht genügend visuelle Punkte, um mich quasi abzuholen, weil zum Beispiel jetzt Super-G. Super-G ist diese lange Abfahrt, ne, die jetzt auch schon war, da wo Lindsay Vonn gestürzt ist. Heißt das Super-G oder ist das einfach nur Abfahrt?
Nee, das ist Super-G, also pass auf. Es gibt 4 alpine Skidisziplinen. Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom.
Okay.
Abfahrt ist das schnellste, Super-G ist zwischen Riesenslalom und Abfahrt, dann kommt halt Riesenslalom und Slalom ist das technischste.
Okay. Also, bei der Abfahrt zum Beispiel ist es so, ich habe keine Ahnung von Skifahren. Wenn die Kommentatoren da irgendwie sagen, oh, jetzt hat er da eingekuft in der Kurve, denke ich mir immer so, hab ich gar nichts gesehen. Das ist ja wirklich nix. Aber gucke ich mir gerne an, weil ich bin ein einfacher Mensch. Ich bin einfach gestrickt. Ich lasse mich abholen, wenn ich sehe, boah, er ist gerade 30 Meter weit geflogen. Finde ich geil. So, gucke ich mir gerne an. Aber beim Bobfahren ist es so, dass ich im Endeffekt 17 Mal hintereinander sehe, dass halt jemand auf einem Schlitten eine Bahn runterfährt. Und da würde ich mir halt irgendwie mal eine Sprungschanze, ein Wassergraben oder sowas halt wünschen, um die Sportart nach vorne zu petern.
Ja, du hast halt immer die Anhaltspunkte mit den Zwischenzeiten. Du hast halt nach dem Anschieben, kannst dann sehen, okay, ist grün, die haben ihre Zeit verbessert oder sie liegen jetzt vorne. Und dann wird doch immer eine Spannung aufgebaut, wo der Kommentator dann sagt so, jetzt haben sie noch 3/10 Vorsprung, ob sie das ins Ziel retten, was, findest du das nicht so spannend?
Keine Ahnung, ich könnte jetzt hier viel irgendwie rumschwadronieren, aber mich holt's leider einfach nicht so hundertprozentig ab, die Sportart, das Rennformat.
Ja, würde ich mitgehen, aber wie gesagt, die Medaillen, die holen mich dann doch ab und Deutschland ist ja gut drin, insofern super Sache. Ja. Aber eine Sache, sagt euch Hackel Schosch was?
Ja, klar. Ja, sicher.
So, pass auf, Alter, gestern Skandal, ja, die Leute, die sich wirklich mit Wintersport auskennen, die wissen das, aber ich bin ja so Gelegenheits-Wintersport-Zuschauer, ich mir dann gestern einer Rodeln angeguckt, ne, und dann sehe ich da den Hackel Schorsch und da hat er eine Jacke von Österreich an.
Wie, aber ist der nicht Österreicher? Ich dachte, der wäre sogar Österreicher.
Nee, Junge, der ist deutsche Rodellegende und ist jetzt halt irgendwie so, ich weiß nicht, wie das in Österreich heißt, ob das auch Bundestrainer heißt, aber ist ja halt von Österreich.
Aber das ist genau das Gleiche. Ich habe ja gestern, gucke ich da hier Abfahrt, wie ich jetzt gerade rausgefunden habe, und dann stürzt da Lindsay Vonn und wer wird eingeblendet als Coach? Hier, Axel Lund Svindal, die norwegische Abfahrtslegende. Und das ist so, wie Thomas Tuchel jetzt Nationaltrainer von der englischen Nationalmannschaft ist, das stört meinen peinlichen Patriotismus-Sinn.
Aber Lindsay Vonn würde ich sogar noch, das ist für mich eher so ein Einzelding, das assoziiere ich jetzt gar nicht so krass mit einer Nation.
Okay.
Aber ja. So also jetzt bei Tuchel oder bei Hackel Schorsch, also ich habe mir, also der Hackel Schorsch-Junge, komplett das Messer ins Herz gerammt, ne?
Hackel, komm zurück?
Ja, kommt er jetzt tatsächlich auch, habe ich dann direkt mal recherchiert. Offensichtlich macht er jetzt demnächst irgendwas mit deutschem Nachwuchs oder so.
Mhm.
Aber ich meine, ist ja so eine generelle große Problematik im Sport, ne? Weil bestimmt liegt das daran, dass, keine Ahnung, Deutschland war halt vielleicht gerade keine Trainerstelle frei und der Mann, der wollte halt auch irgendwie seine Brötchen verdienen oder was weiß ich was. Also ich will es jetzt auch nicht so übertreiben. Aber von der Sache her finde ich schon wild, jetzt gerade für so Leute wie mich, die ja wirklich so Gelegenheitszuschauer sind, weil der Mann ist für mich halt eine komplette deutsche Wintersport-Ikone. Und den in der österreichischen Jacke zu sehen, also wir mögen die Österreicher, ne, keine Frage, aber das ist ja schon dann auch so ein bisschen Konkurrenzkampf, jetzt gerade in so einer Sache wie Rodeln, das finde ich schon hart.
Vielleicht sind wir Deutschen einfach, was Trainer angeht, überqualifiziert. Wir haben zu viele Gute. Und dann können
ja, also im Eiskanal halt 100%, weil gefühlt von, ich kann jetzt nicht genaue Zahl sagen, aber es gibt halt so ungefähr 10 Eiskanäle auf der Welt, die so Titelkämpfe ausrichten können, davon sind halt so gefühlt 6 in Deutschland, ne?
Ja, und das wäre jetzt mal eine Frage von meiner Seite. Das ist ja so, dass das beim allgemeinen Zuschauer wohl auch deswegen so gut ankommt. Also ich bin ja offensichtlich relativ alleine mit meiner Meinung zum Bobfahren und zum Rodeln und so, weil das erfreut sich ja großer Beliebtheit. Akzeptiere ich erstmal. Liegt aber meiner Meinung nach auch daran, dass viele Menschen sich dann das irgendwie geil finden, so diese technische Komponente dahinter. Also wir deutschen Ingenieure, wir bauen da die schnellsten Bobs und deswegen sind wir ja auch so gut in der Sportart. Und das ist halt was, wo ich sage, Alter, ich wäre viel, viel besser gerne im Rennen oder sowas.
Ja,
oder
100%.
Als jetzt darin den besten Bob zu bauen. Das finde ich.
Natürlich.
Also klar ist das beeindruckend, aber ich denke mir auch immer so, das ist ja dann auch so die Ingenieursleistung in der Formel 1. klar, das ist beeindruckend und so. Und das ist natürlich auch cool, wenn man sich das als Nation auf die Fahne schreiben kann. Aber am Ende hätte ich halt viel lieber den, der am weitesten wirft. Jetzt mal so als
Aber ich muss jetzt auch nochmal, ich sage jetzt auch nochmal einen Take, wofür mich alle Bob- oder Rodel-Fans hassen werden. Da ging es dann gestern dann halt ganz viel in der ARD, ging es ums Thema Rodel, ne? Und dann hat dann da auch so ein Ex-Olympiasieger in Deutschland gesagt, ja, der Rodler, der wird ja im Sommer gemacht. Und da muss ich wirklich sagen, da dachte ich mir so, Bruder, ihr seid jetzt nicht so die allerkrassesten Athleten, ne? Also jetzt bei allem Respekt.
Ich glaube, das unterschätzt du,
ja,
Max.
Ja.
Da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, boah, das sind, Digga. Doch, da, aber wir haben bestimmt, irgendwie kommen wir bestimmt an einen Rodler ran, der hier so über 14 Ecken zuhört. Ja, aber
beim Rodeln, guck mal, du musst dich halt was die athletische Komponente angeht, du musst halt Gehkräfte aushalten, das auf jeden Fall, das ist halt so ein bisschen so Motorsportkomponente, würde ich sagen. Du musst natürlich so Gleichgewichtssinn haben und so weiter, und das werden die ja offensichtlich sehr krass haben, ist jetzt aber für mich nicht so eine physische Sache, und du musst dich halt am Start ultra krass abziehen können.
Ja, aber... Also was, ja gut,
aber du musst ja nicht auf dein Gewicht achten, du musst nicht auf deine Ausdauer achten. Wo musst du auf dein Gewicht achten? Das sollte halt eher hoch sein.
Ja, ja, du musst halt quasi wie so ein Bodybuilder sein, aber den noch in den Körper von einem Sprinter verpacken, weil so ein Bob, der wiegt halt richtig was.
Und ja, ich glaube auch, dass das richtig anspruchsvoll ist, Max.
Nein, wir reden jetzt gerade über Rodeln.
Also ich finde es auch so,
ich komme die ganze Zeit durcheinander.
Also finde ich auch nicht gut, dass der Max sich hier so despektierlich über andere Sport, also da würde ich mal, das würde ich mal groß machen, da mal titeln.
Also, Klarstellung. Ich rede nur über Rodeln. Beim Rodeln besteht für mich als Laie die physische Komponente im Abziehen am Start und dann dieses pinguinmäßige Andollen.
Ja.
Und dann die Gehkräfte aushalten. Aber ansonsten, ich sehe da keine Ausdauer. Ich sehe da keine Kraftausdauer oder sowas, außer dem Gehkräfte aushalten. Und außerdem Abziehen sehe ich da keine Schnellkraft. Und das sind halt so überschaubare physische Komponenten, bin ich ehrlich.
Ja, also ich möchte mich da jetzt nicht mit, weil jeder Bob und Skeleton, nee, von was redest du? Du redest von Rodeln. Jeder Rodler wird dich verprügeln.
Und deswegen, mach nicht so wahnsinnig, wir müssen diese Thematik hier beenden.
Okay, also für mich ist das Rodeln, Bob, Hauptsache Skiabfahrt, sage ich jetzt einfach mal. Dann sage ich jetzt einfach.
Ja, ich möchte gerne das Wort abnehmen und aus meiner eigenen Cringe-Situation hier rauskommen. Apropos Abfahrt, was ist gerade gesagt? Für mich gibt's jetzt eine neue deutsche Sportikone, und zwar heißt sie Emma Eicher. Die hat in der Abfahrt Silber geholt. Und der wollte ich eigentlich gerne das RTW Sportzitat der Woche geben. Und zwar hat die gesagt, die letzten 2 Minuten vor dem Start sind für sie die schönsten am Tag.
Habe ich auch gehört, das Interview.
Und die hat das so serious gesagt, dass ich das auch 100% abnehme. Und da war ich komplett baff. Weil ich habe ja in der letzten Folge, jetzt auch mal Rückbezugnahme auf Dominik Klemme, habe ich ja gesagt, so in dem Starthäuschen vorm Zeitfahren zu stehen, da kannst du machen, was du willst, ist immer scheiße. Und dass man das genießt, ey, Alter, Emma Eicher, Hut ab vor dir.
Aber für mich ein entscheidender, also erstmal Interview von der generell geil gewesen, weil die hat das Interview so gegeben, wie so, wenn du jetzt im Schülerradio so ein Interview gehst, so komplett ungejuckt. Also, weil ich meine, das ist eine erfolgreiche Sportlerin, keine Frage, aber die hat das Interview einfach so komplett als 100%ig normaler Mensch gegeben und nicht als jemand, der gerade irgendwie Zweiter bei Olympischen Spielen zu werden. Also erstmal geiles Interview. Für mich der zentrale Unterschied ist, die Skiabfahrt ist natürlich körperlich total herausfordernd, keine Frage, aber das ist ja auch eine sehr hohe Fokus. Also eine große Fokussportart. Das ist ja ein sehr hoher technischer Aspekt. Du musst genau wissen, okay, wann lenkst du ein? Wie ist die Abfahrt?
Wann wird die Kufe quergestellt?
Richtig, richtig. Und ich glaube, dass dieser...
Wann wird da mal eingekuft?
Ich glaube, dass diese 2 Minuten für sie, wo sie so in ihren Race-Mode reinkommt, vielleicht auch anders sind als du, der sich halt davor einscheißt, dass er jetzt spätestens in 2 Minuten halt Puls 200 hat. Und halt auch den Rest...
Und der Hoden falsch liegt.
Ja, und dann noch der... Also weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will? Dass das natürlich eine andere Art der Anspannung ist, so ein bisschen.
Ja, schon. Also bei uns ist halt eine Riesenkomponente, dass das ja so ein Zeitfahren, das tut dir halt auch einfach sau weh. Das ist jetzt nicht so, dass das ultra Bock machen würde.
Ja.
Aber trotzdem, bei ihr ist es ja auch so, dass man da im Zweifel bei so einer Abfahrt ja auch wirklich richtig krass Schiss hat. Weil Bodie Miller hat ja mal gesagt, irgendwie Abfahren ist wie Jetfliegen, nur ohne Jet.
Das ist ein geiler Spruch.
Und
ich glaube, wir können die Rubrik wieder schließen. Wir haben zu viele Zitate.
Ja, Sportzitat der Woche. Ey, das ist schon geil, muss ich sagen.
Und wenn du jetzt weißt, du bist da in dem Starthäuschen von der Streif und gleich geht's irgendwie in die Mausefalle runter und da kommen dann, keine Ahnung, 100% Gefälle oder sowas.
Ja.
Also, ich weiß nicht, ob ich die letzten 2 Minuten so genießen könnte.
Ja, muss wahrscheinlich auch ein spezieller Typ Mensch für sein.
Ja, genau. Einfach. Und ich habe halt wirklich den Eindruck gewonnen, aus dem wenigen, was ich von ihr in den letzten Wochen und jetzt bei Olympia mitbekommen habe, weil die hat ja auch die letzten Wochen schon gut performt, dass die da halt einfach voll der Natural drin ist.
Ja, ist geil, wenn Leute so hundertprozentig aufgehen in ihren Sportarten. Also, wie du hast ja gerade eben bei Anton Palzer gesagt, wenn Menschen so ihre Berufung gefunden haben und einfach so damit so, das so voll leben können.
Ja.
Das ist schon echt geil. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich finde Winterolympiade auch geil. Ich gucke das gerne. Jetzt am Wochenende läuft bei mir dann der Fernseher einfach durch. Ich bin grundsätzlich trotzdem mehr abgeholt von der Sommerolympiade, weil da sind die Athleten braun. Da sieht man auch mal mehr Muskeln und so. Ne? Das sind für mich einfach Sportarten, die sind mir näher als Flachländler. Und ich hoffe einfach, nachdem wir uns, glaube ich, in den letzten 20 Minuten komplett disqualifiziert haben, dass uns nicht so viele Wintersportler hören, sondern nur so Radsportler wie wir.
Nur Après-Ski.
Ja, nur so
Tourismus.
Genau, nur so Après-Ski, Leute. wo wir jetzt
die sollen halt ihren eigenen Podcast machen und dann über Radsportler herziehen.
Ist echt so. Das
würde ich mir auch echt mal gerne anhören.
Ist wirklich so. Ob es irgendwelche stimmt, ob es so Podcasts gibt.
Also wenn man so in seiner Blase ist, dann kriegt man das ja gar nicht so mit, aber würde mich mal interessieren, wie man.
Ja, wir bieten ja so viel Angriffsfläche.
Ja, komplett.
Für den normalen Menschen. Das ist ja. Wir sind ja offen. Komplett. Da kannst du ja wochenlang dich drüber lustig machen, über das, was wir hier fabrizieren. Wo wir jetzt gerade schon bei fachfremden Sportarten sind. Also, wir sind hier keine absoluten Experten in Sachen Bahnradsport, aber da waren ja gerade Bahnrad-Europameisterschaften. Und ich muss ehrlich sein, ich habe mir nichts angeguckt, aber ich habe fast alle Zusammenfassungen gesehen, die irgendwie so durch Social Media gegeistert sind. Und also kann man mal sagen, wir haben da ordentlich abgeräumt als Deutsche und auf der Bahn machen wir auf jeden Fall einen richtig guten Job. Also ich
sind ja auch die gleichen Ingenieure, ne? Hier wie für den Rodelschlitten oder für den Bob.
Stimmt. Das wird alles von FES aus Berlin gemacht, ne?
Ja.
Also die machen sowohl stell dir mal vor, mit der linken Hand ist da so ein Ingenieur an so einer Kufe dran und rechts wird da mal der Vorbau für Roger Kluge neu zusammengeschweißt, ey. Ey, Max, übrigens, wir waren mal mit GCN damals bei FES, für alle, die das nicht kennen.
Habe ich da durchgeguckt.
FES ist ja quasi
ein Verein eigentlich sogar, oder?
Nee, also nee.
Doch, das ist ein Verein. Ich glaube, der hat Vereinsstruktur. Also es ist keine GmbH oder keine GbR oder so.
Es ist ja auf jeden Fall das Institut, glaube ich, zur Forschung und Entwicklung von Sportgeräten.
Ja.
Dafür steht die Abkürzung. Das ist kein For-Profit-Unternehmen, sondern das ist quasi vom Bund finanziert, um eben Sportler und Sportlerinnen in technischen Disziplinen, wie zum Beispiel dem Bahnradsport oder dem Bobfahren und ich denke auch zum Beispiel beim Schießen oder sowas, glaube ich, wird da vielleicht auch was so am Schaft oder sowas gemacht, zu unterstützen. Und da arbeiten halt dementsprechend viele Ingenieure und Ingenieurinnen.
Auch alte Teamkollegen.
Ingenieure und Ingenieurinnen.
Auch alte Teamkollegen von uns.
Genau, und auch alte Teamkollegen von uns. Und das fand ich total beeindruckend, als wir da waren. Da arbeiten wirklich Leute, die würden in der Industrie weit mehr Geld verdienen. Aber die finden es einfach geil, für Hochleistungssportler Hochleistungsmaschinen zu entwickeln und arbeiten da halt so komplett. Also sie werden da natürlich jetzt auch nicht mit Zuckerwatte bezahlt, aber
Mindestlohn.
Ja, aber am Ende finde ich das total geil, dass es so Leute gibt, die dann sagen, boah, da habe ich Bock drauf, ich mache das jetzt einfach.
Berufung gefunden, hatten wir vorhin.
Richtig. Ja, Berufung auf jeden Fall gefunden. Wir haben ja gerade eben schon mal über das Video von mir da hier beim Reifenwechsel, was der Max da bei Strava bei Instagram hochgeladen hat, geredet. Und da haben wir schon gelernt, meine Berufung ist Reifenwechseln auf jeden Fall nicht. Und Problem war, dass ich am Ende der Ausfahrt dann auch nochmal alleine nochmal platt hatte. Und,
nicht dein Ernst.
Ja doch, ich hatte ja komplett kein Flickzeug mit dabei. Und es war so 5 Kilometer von meiner Haustür. Und es wurde dann auch so langsam dunkel. Und dann hast du ja 2 Möglichkeiten. Also entweder du lässt dich abholen. Die Möglichkeit hatte ich nicht, weil bei mir niemand zu Hause war. Also bin ich auf der Felge nach Hause gefahren. Würdet ihr das machen?
Welcher Reifen war platt, vorne oder hinten?
Hinten.
Okay.
Also wäre das für euch eine Option oder würdet ihr dann sagen, nee, da rufe ich mir lieber ein Taxi? Weil ich muss jetzt mal sagen, also ich fahre
immer eine Abwägung. Ne? Also was dauert jetzt länger, da 5 Minuten auf der Felge fahren oder
Ja, aber ich wollte jetzt einfach mal so fragen, also kann da eigentlich faktisch irgendwas passieren? Weil ich bin jetzt da wirklich 5 Kilometer auf der Felge gefahren. Ich würde sagen, mit so 20 km/h im Durchschnitt, war auch mal so ein bisschen ruckelig. Aber die läuft danach einwandfrei, ne? Und das ist ja, also es ist eine ZIP 404-Felge. Es hat eine Carbon-Felge, ich kenne mich ja nicht so.
Ja.
Ja, ist Carbon. Ja, ist eine Carbon-Felge.
Alter, Junge.
Und die ist ja einwandfrei, passiert ja gar nichts.
Ja, aber weiß es nicht. Also ich würde es schon vermeiden.
Wenn sie es vermeiden lässt, dann auf jeden Fall.
Ja, aber ich hatte tatsächlich auch letztens platt am Zeitfahrrad und ich hatte gar keinen Bock, da noch zu wechseln. Das war aber auch sehr kurz vor zu Hause und dann bin ich dann auch auf dem Radweg, einen Kilometer oder sowas mit plattem Vorderrad gefahren.
Mhm.
Aber ich finde, das fühlt sich schon auch immer ganz schön schmerzhaft so für die Felge an.
Komplett. Und mir ist es auch immer richtig peinlich in der Innenstadt, weil ich immer denke, die Leute denken, dass ich genauso schlecht Fahrrad fahre. Weißt du, du eierst da so richtig um so eine Kurve, weil dir halt einfach jeden Moment der Reifen da von der Felge springt, vor allem wenn du vorne platt hast. Und du schämst dich so dafür, also eigentlich fahre ich schneller. Weißt du, bist du komplett, du noch auf dem Zeitfahrrad, Max. Weißt du, so in kompletter Montur und Leute denken sich, was ist denn das für ein Ronny, Alter? Fährt er hier mit dem Zeitfahrrad rum und kann nicht mehr lenken.
Ohne Scheiße, ne? Das war auch der Gedanke, der mich komplett dominiert hat. Es war so unangenehm, ey. Oh.
Ja,
und dann am Ende muss ich dann auch nochmal so einen Bordstein runter, dann über Gleise rüber und dann auf der anderen Seite nochmal so einen Bordstein hoch und das war so ein Eiertanz, ey.
Ja, ganz schlimm. Das ist ja auch ein absolut wirklich schlimmes Geräusch, wenn du mit so einer Felge dann auf so eine Kante oder sowas drauf. Also das, ich glaube, das ist dann wirklich nicht so gut für die Felge. Jedenfalls bin ich ja dann auch mit dem platten Reifen schlussendlich angekommen. Ich habe dann auch direkt mein Fahrrad geputzt und so, also es ist dann wieder sauber gewesen. Seid ihr dann eher so Typ, okay, Platten direkt wechseln oder schieben wir mal schön auf morgen?
Also nach der Runde, die du da gefahren bist, kann ich dir das sehr gut nachsehen, dass du den nicht direkt gewechselt hast.
Ja, also ich habe es auf jeden Fall, ich habe es dann am nächsten Tag irgendwann 16 Uhr oder sowas habe ich es gemacht, aber da hatte ich ja gar keinen Bock mehr drauf.
Eigentlich bist du so ein Typ, der das auf jeden Fall aufschiebt, wie du es getan hast. Und dann, wenn du das Rad dann wieder brauchst, dann hast du es nicht gewechselt, du hast aber Zeitstress und guckst dich um und baust dann irgendwas rein, was passt.
Ja, auf jeden Fall. Also hätte ich auch genauso gemacht. Also das Problem ist, ich brauch's ja jetzt am Dienstag das Rad und deswegen wusste ich, okay, ich muss es machen. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch ein adäquates Ersatzlaufrad hätte irgendwo rumstehen gehabt, dann hätte ich auf jeden Fall das eingebaut.
Ja.
Einfach, um das Ganze noch ein bisschen rauszuziehen.
Aber dann ist auch problematisch. Also ich zum Beispiel stehe jetzt aktuell bei dem Count von 2 Hinterrädern mit gerissenen Speichen. Mhm. Beide in meinem Offroad-Segment an Fahrrädern. Und jetzt so langsam muss ich mich damit mal auseinandersetzen, weil ich habe bei beidem jeweils einen Ersatz. Also ich habe 2 Mountainbikes und 2 Crossräder. Also ich habe jetzt noch jeweils ein Ersatzrad, aber falls ich jetzt noch irgendwo ein Hinterrad schrotten sollte, dann wird's langsam eng. Zumindest im Offroad-Segment. Da muss ich halt weiter nur noch Straße fahren.
Ja, das ist aber das Gute, wenn man mehrere Räder zur Auswahl hat, da kann man dann wie du auch mal eine Zeit lang auf dem Fixie trainieren oder sonst irgendwas, noch schön auf dem Boden geblieben. Apropos hier mit Boden liegen, sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich so mannschaftsintern mit dem Sturz von Mats Petersen beim Tour de Bessèges? Schlüsselbeinbruch und ich glaube Handgelenk hat er auch gebrochen. Ist ja schon eine schwerwiegende Verletzung des, ja ich sag mal auch deines Kapitäns für die Klassikersaison. Mhm. Also ich nehme mal an, also wird sowas teamintern bei euch kommuniziert? Ist das Thema? Ja. Oder?
Gibt's da im Vorfeld eine Krankheitsvertretung?
Also die erste Reaktion war von mir erstmal, ach du Scheiße, weil ich habe das mir das Rennergebnis angeguckt und habe dann DNF gesehen und da schon, oh, das ist kein gutes Zeichen, weil ich glaube, dass Mats ein Rennen nicht beenden müsste wegen irgendwie Krankheit oder sowas. Da müsste der schon so gefühlt halb vom Rad runterfallen, dass der aufhören würde. Also habe ich dann schon gedacht, gut, der wird dann jetzt wohl gestürzt sein. Und dann kam dann auch relativ schnell die News, wir haben so eine Fahrergruppe, dass es Julien Bernard geschrieben hat.
Mhm.
Und dann war es so, dass ich dann erstmal abgewartet habe, was dann jetzt wohl die News sind. Ich habe dann auch mit ihm geschrieben, aber in so einer Situation hat man dann auch, also ich würde nie dann schreiben, so sag mal, was ist denn jetzt genau los, weil der bekommt ja dann noch erstens das und zweitens hat er dann noch in seiner Prioritätenliste einige Leute vorher, denen er dann da Rapport erstattet, wie, keine Ahnung, seiner Frau, unserem Teamarzt und so weiter. Und da braucht er jetzt nicht noch, dass ihm jeder individuell das schreibt. Aber grundsätzlich, wenn er jetzt, also ich möchte mich dazu jetzt inhaltlich nicht äußern, was genau los ist oder wie lange er ausfallen wird, möchte auch absolut keine Prognose abgeben, aber es ist natürlich sehr, sehr zentraler Fahrer für unser Frühjahr. Und für mich auch persönlich eine große Motivationssache, mit ihm zusammen Rennen zu fahren. Insofern auf jeden Fall was, worüber man nachdenkt und was klar Thema ist und was auch definitiv, was auch für mich ganz normal ist, ein anderes Thema ist, als wenn sich jetzt ein Helfer verletzt hätte.
Mhm. Ja, es hat mich einfach interessiert, wie inwiefern das dann so mannschaftsintern irgendwie eine Rolle
ja,
spielt.
Also ich glaube jetzt auch so also jetzt gerade, wo ich noch zu Hause bin und vor dem ersten Saisonrennen, wenn ich jetzt schon bei der UAE-Tour, die dann mein Auftakt sein wird in die Saison, am Tisch sitzen würde mit meinen Teamkollegen, klar, würden wir natürlich sofort ausführlich drüber reden und dann auch mit der sportlichen Leitung, weil die haben ja dann auch eigene Calls und mit den Trainern und weiß ich nicht was, einfach weil man dann sozusagen so vor Ort ist, aber das ist jetzt nicht so, dass dann da irgendwie also ich glaube, das hättet ihr eh nicht vermutet, aber auch mal für alle Leute, es ist jetzt nicht so, dass dann da irgendwie eine Rund-E-Mail geschickt wird, so das und das ist jetzt los und damit kann man rechnen, sondern das wird dann schon auch vertraulich behandelt, weil letztlich, wie soll ich sagen, es ist ja immer so, man ist ja immer so in so einer Mischung aus privat und öffentlich, also man ist ja immer eine privat und eine öffentliche Person gleichzeitig.
Ja.
Und als Privatperson hat man natürlich gar keinen Bock, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das sofort immer alles dann so Thema ist, was jetzt genau los ist.
Mhm. Ja, vor allem nimmst du dir damit ja auch, also wenn jetzt zum Beispiel öffentlich getitelt wird, Klassiker aus für Mats Petersen, aber du selber glaubst nur 10% daran, ist das wahrscheinlich dann auch nicht so geil, kann ich mir vorstellen. Aber ja, also ich meine, von der Verletzungsprognose her kann man es ja auf jeden Fall schon noch irgendwie vor allem für die späteren Klassiker schaffen, würde ich jetzt mit einer Laienmeinung sagen, aber gut, werden wir dann sehen. Und dann wollte ich noch zum Abschluss vielleicht als kleinen Rausschmeißer fragen, wie es eigentlich mit deinem eigenen Saisonausstieg aussieht. Ausstieg wäre schlecht. Also ich meine, du hast mir ja am Wochenende schon erzählt, aber du wirst ja jetzt UAE-Tour fahren. Wie sind die Beinchen? Mhm. Du hast letzte Woche in unserer Folge mit Dominik Klemme gesagt, dass die Leute, dass dir das immer auf den Nerv geht, wenn hier keine klaren Zielankündigungen gemacht werden. Was sind die Ziele? Was hast du dir vorgenommen, vor allem fürs Zeitfahren? Letztes Jahr warst du ja Fünfter, ne?
Letztes Jahr war ich Fünfter, ja. Und dieses Jahr bin ich definitiv in besserer Shape als letztes Jahr. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und ich habe auch ganz schön gegrindet im Training, würde ich sagen. Also ich habe ein straffes Winterprogramm insgesamt gehabt, aus verschiedenen Umständen, aber ich habe mir auch gut gegeben im Training, bin viele Intervalle gefahren, viele Intensitäten, also ich habe jetzt auch mal die letzten Tage so ein bisschen rückblickend durch meinen Trainingsaccount sozusagen gescrollt und da gibt es wenig Ausfahrten, die einfach ohne Programm sind.
Mhm.
Insofern bin ich da erstmal optimistisch für. Die erste Etappe wird ein Sprint werden, das ist dieser ziemlich harte Bergauf-Sprint. Da gab es letztes Jahr eine ganz geile Kameraperspektive von der Seite, wo Pogacar und Milan gegeneinander gesprintet sind. Und da Johnny da das letzte Jahr gewonnen hat, ist natürlich das Ziel, dass wir da jetzt wieder gewinnen.
Ah, das heißt, da möchte ich, um das mal zu sagen, du wirst da als Anfahrer für Jonathan Milan
Genau, also das ist dann auf jeden Fall, also das ganz kurzfristige Ziel sozusagen ist, bei der ersten Etappe möglichst guten Job zu machen. Wobei man da auch generell sagen muss, ich habe überhaupt keine Angst davor, jetzt Verantwortung zu übernehmen oder sowas, aber so Rollen im Sprintzug und sowas, das wird sich einfach über die Saison ergeben. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir da jetzt Druck machen würde, im ersten Rennen übelst abzuliefern, aber klar, habe ich da einfach Bock drauf und bin motiviert, da direkt gut loszulegen. Und zweite Etappe ist dann das Zeitfahren. Und klar, also ich meine, du hast es ja schon gesagt, letztes Jahr bin ich Fünfter geworden. Würde ich gerne auf jeden Fall dran anknüpfen, ne?
Ja, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt und freue mich, dass ich das erste Mal dann dieses Jahr auch endlich mal ein Radrennen habe, wo ich persönlich einen Bezug zu habe. Habe ich ja jetzt in den letzten Folgen schon durchklingen lassen, finde ich ja dann immer doppelt so geil, bevor dann die richtigen Klassiker durchgehen. Weil ich muss ja weiterhin ganz ehrlich sagen, für mich geht die Radsportsaison aktuell noch so ein bisschen los, wenn du in die Saison einsteigst und dann so richtig, wenn die ersten Rennen in Belgien und so dann starten. Jetzt gerade gucke ich das alles noch so ein bisschen als Begleiterscheinung und freue mich einfach, dass die Nachrichtenlage dichter wird, dass die ersten Gossip-Nachrichten wieder von links und von rechts reinpoltern. Und werde so langsam immer mehr angezündet für die Saison. Und ich glaube, das wird jetzt dann mit der UAE-Tour auf jeden Fall noch mal ein bisschen doller werden.
Ich habe noch eine Frage. War die UAE-Tour nicht auch, wo du letztes Jahr dann für Groenewegen, weil der ausgefallen ist, gesprintet bist und dann einen Podiumsplatz ersprintet hattest?
Also ja, Vierter war ich, genau, aber so war das. Der Dylan hatte da Gehirnerschütterung, dann bin ich die letzte Etappe gesprintet und das war die Etappe, da hat Merlier mit keine Ahnung, 3 Radlängen Vorsprung oder sowas gewonnen und dahinter waren Milan, Philipsen und ich so mehr oder weniger auf einer Höhe auf dem Zielstrich, ja.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, mit dem Ausblick einer schönen Wüstenrundfahrt für Maximilian Richard Wahlscheid verabschieden wir uns für die Woche. Morgen sehen wir drei uns für unser Videoprojekt. Also Max, mach dich hübsch, leg Make-up auf, schön Rouge, damit das herrlich lecker aussieht auf Kamera.
Für mich werden es die ersten Intervalle 2026.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe, du hast dein Oettinger-Rad eingepackt. Ich würde sagen, so nennen wir die Folge auch. Und dann
Oettinger-Fahrrad.
Ein Oettinger-Fahrrad. Und dann hören wir uns nächste Woche. Hoffentlich mit den ersten guten Ergebnissen für Radio RTW. Max, also da würde ich sagen, ist der Druck auf jeden Fall.
Nee, die Rundfahrt, die beginnt erst Montag. Das wird schwierig, das mit der Aufnahme zu kombinieren. Aber ich berichte auf jeden Fall zeitnah.
Ja, da müssen wir jetzt nochmal intern besprechen. Alles klar. Der Hund fängt schon im Hintergrund an zu fiepen. Ich weiß nicht, ob man es hört.
Ich glaube, der muss groß.
Der muss Kacki machen. Und mit diesem herrlichen Ausblick verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Tschüss.